What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von What's Next Agencies, dem Podcast zur Zukunft der Agenturen. Heute habe ich Anna Lüders, CEO von Sassarat Now, zu Gast. Anna ist Expertin für Markenidentitäten, Unternehmenskultur und Transformation. Und mit der jüngst erschienenen Markenstudie From Brand to Being, The Authentisotic, Gott, ist gar nicht so leicht auszusprechen, Authentisotic Company, hat sie einen Nerv getroffen. Alle finden Marken wichtig, doch kaum jemand findet sie relevant. Warum das so ist und was wir als Branche daraus lernen können, besprechen wir heute. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Kim, und herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und vielleicht sprechen wir ja nachher auch nochmal über den komplexen Titel. Der hat nämlich tatsächlich einen Sinn.
Okay, ja, sehr gut. Nicht nur den Sinn des Zungenbrechers zum Anfang der Podcast-Folge, sondern ganz grundsätzlich inhaltlicher Natur. Du hast ja, ich habe es gerade erwähnt, zusammen mit C3 die Studie gerade herausgebracht. Daran zeigt sich ja ein ganz spannendes Paradox, finde ich. 2/3 der Menschen finden Marken wichtig, aber niemand findet sie interessant. Das ist ja also erstmal eine schöne Grundvoraussetzung. Also sie sind wichtig, sie sind relevant, aber sie sind nicht interessant. Woher kommt das? Was habt ihr da herausgefunden?
Das ist eine gute Frage. Ich finde dieses Paradox ja erstmal total interessant, weil auf der einen Seite sagen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie 2/3 sind sogar noch mehr, wenn man das nur auf die Geschäftsführung filtert, dann sind es über 80%. Also es scheint irgendwie so eine Awareness da zu sein, dass Marken wichtig ist und gleichzeitig erlebt man sie nicht in der Interessantheit. Das heißt, ich glaube, in der Bedeutung dessen und das, was dann am Ende des Tages im Leben rüberkommt, da scheint es ja irgendwie ein Problem zu geben. Und ich für mich habe da so 3, vielleicht sogar 4 Hauptgründe identifiziert, die wir gerne auch mal diskutieren können. Ich glaube, das große Problem ist, wenn wir über Marke sprechen, und vielleicht klärt sich das auch so ein bisschen jetzt im Laufe der Zeit, wenn wir miteinander sprechen, ist die Bedeutung von Marke. Mein Erleben ist, die Leute verstehen schon gar nicht, worüber wir sprechen, wenn wir Marke meinen. Und ich glaube, das ist ja dieses Thema der 3 Ebenen. Also weißt du, reden wir über Unternehmensmarke, reden wir über Produktmarke, reden wir über Employermarke. Also ich glaube, da steht schon ganz viel Verwirrung, dass man irgendwie gar nicht richtig weiß, auch bei denen im Übrigen, die in der Verantwortung von Marke sind, worüber sprechen wir? Also wir haben ja wirklich mit über 40 nationalen, internationalen Experten gesprochen. Und sogar da haben wir teilweise die Rückfragen bekommen, was meint ihr denn jetzt eigentlich? Also was ist denn eigentlich Marke? Ich glaube, das ist eins der Hauptgründe, warum das gerade irgendwie so schwierig in der Execution ist oder überhaupt in der Markenführung. Ich glaube, ein weiteres Problem ist total, dass wir oder zumindest in den letzten Jahren Marke so ein bisschen salopp formuliert zur Marketingfunktion degradiert wurde. Ich glaube, gerade wenn wir über Unternehmensmarke sprechen, dann ist es die Seele einer Organisation. Das, was sie wirklich einzigartig macht, das ist halt viel mehr als Marketing. Und auch das ist ja nichts Neues. Es gab ja immer schon mal so irgendwie die Headline, es sterbe der CMO und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen gerade, wenn wir über Unternehmensmarke sprechen, uns auch wirklich überlegen, wo liegt eigentlich die Verantwortung? Meiner Meinung nach ganz klar beim CEO im Übrigen. Und ich glaube, dass auch da ein Problem ist, und das ist dann der 3. Grund aus meiner Sicht, dass die Leute aber die Verantwortung abgeben. Also wir haben in den Interviews dann noch immer so Aussagen gehört wie, naja, alle müssen die Marke leben. Ja, natürlich müssen irgendwann alle die Marke leben in der Organisation, damit es draußen auch als interessant wahrgenommen wird. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Das muss ja irgendjemand diese Verantwortung tragen und den Hut dafür aufhaben. Und das ist dann, glaube ich, mein 4. Punkt, nämlich Markenführung ist einzigartig. Das heißt, es gibt kein standardisiertes Framework. Und ich glaube, das erfordert Leute, die Mut haben und die auch Haltung zeigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Leute fehlen gerade. Und deswegen wird diese Verantwortung so irgendwie distribuiert, alle reden so ein bisschen drumherum. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum da halt so ein Clash ist zwischen, naja, es ist wichtig, aber irgendwie erleben die Leute es ja nicht als wichtig. Und ich meine, das ist ja auch, wenn man das dann mal weiterspinnt, was eigentlich ursprünglich Marke mal war, nämlich ein Identifikationstool. Also man wollte ja zugehören zu irgendwas. Keine Ahnung, warum hat man sich eine Rolex gekauft? Weil man irgendwie zu einer Community dazugehören wollte. Und das finde ich total perfide, weil jetzt reden ja auch wieder alle über Community-Marketing. Also irgendwie scheinen wir da ja so Wege zu suchen, wieder Identifikation zu schaffen. Aber irgendwie funktioniert es nicht auf die Art und Weise, wie wir es gerade tun.
Du hast ja eben mehrere Ebenen angesprochen. Also einmal die organisationale, dann hast du eine kulturelle Ebene angesprochen und ja auch die kommunikative touchiert. In dem Moment, wo du ja auch über Mut und Haltung und so weiter sprichst und die These aufbringst, dass wir zu wenig Menschen haben, die das nach vorne bringen. Wenn wir jetzt mal, so blicken wir ja auch als Agentur ein Stück weit drauf, ne? Wenn ich die These lese, viele denken, Marken sind relevant, sie finden sie aber maximal uninteressant, würde ich zunächst mal denken, ja, weil sie irgendwie zu glatt rüberkommen in ihrer Außendarstellung, in Kampagnen, in Kommunikation auf Social Media, weil nichts mehr heraussticht in der Kakophonie der Botschaften. Also wie ist so dein Blick drauf? Also woran liegt es im Kern, dass wirklich das Statement uninteressant kommt? Weil ich finde, dafür braucht es ja mehr als nur zu sagen, hängt es jetzt am CEO oder am CMO. Also woran liegt dieses Finding? Also muss nicht Umfrage, sondern ein ganz persönliches Analyder-Statement sein, gerne.
Ich glaube, vielleicht nochmal eine Sache, wie wir auch die Perspektive drauf haben, welche Rolle Interessantheit hat, weil ich glaube, das macht es mir dann auch einfacher, die Frage zu beantworten. Wir sagen immer, und das ist tatsächlich mal aus der Forschung heraus entstanden, dass die Nützlichkeit mal die Interessantheit die Relevanz ist. Das heißt, interessant, das hast du ja gerade auch gesagt, ist ein Teil von Relevanz, aber eben immer erst in der Kombination, es muss mir auch was Nützliches geben. Und ich finde, das beantwortet dann ja schon Teil deiner Frage, weil wenn sie als relevant teilweise eher wahrgenommen werden als interessant, das heißt, sie sind ja schon mal nützlich. Da sind wir ja irgendwie so, Preis und Qualität scheint ja zu stimmen, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ist das ja auch so. Also wir sind ja ganz viel da, dass wir haben ja gute Produkte in Deutschland oder in deutschen Marken, um es jetzt mal auf unseren Markt zu beziehen. Die Frage ist aber, warum die Interessantheit fehlt. Und ich glaube, das ist das, was ich gerade mit diesem Community-Stichwort meine. Sie haben irgendwie verloren, eine Identifikation zu schaffen, also so ein Zugehörigkeitsgefühl zu verkörpern, wofür sie eigentlich stehen. Und ich glaube, das ist nicht damit getan, dass so große Themen wie der Nachhaltigkeit oder oh Gott, jetzt sind wir irgendwie in der KI-Welt auffindbar gefunden sind, sondern dass man sich wirklich überlegt, was sind eigentlich die zentralen Bedürfnisse meiner Zielgruppe? Wo suchen die gerade ihre Gemeinschaft? Und ich meine, das habe ich bei dir Anfang des Jahres in dem Newsletter gelesen. Das ist, glaube ich, für Marken ja auch total relevant, sich da nicht nur kommunikativ auf den digitalen Raum oder auf den KI-Raum zu fokussieren, sondern eben in dieser Ambidextrie-Logik zu denken, auch im physischen Raum. Ich glaube, gerade junge Leute, ich war Anfang letzten Jahres, muss man jetzt ja schon sagen, auf der South by Southwest, da hat Scott Galloway gesprochen und hat die Zahlen veröffentlicht, gerade junge Männer, wie einsam sich die fühlen. Also das sind ja schreckliche Zahlen. Und da als Marke wieder eine kulturelle Relevanz zu bekommen, interessant zu sein und da halt dieses Gemeinschaftsgefühl zu fördern, ich glaube, das haben wir einfach vergessen in den letzten Jahren, dass das eine wichtige Funktion von Marke ist. Das ist irgendwie in den Hintergrund gerückt in all diesen ganzen Diskussionen. Und wahrscheinlich auch, weil wir so viele andere Baustellen hatten, dass man sich eher mit den anderen Themen auseinandergesetzt hat, als mit der ursprünglichen Kernfunktion, was eine Marke sein kann und vor allen Dingen auch sein sollte.
Ist auch mein Gefühl, ne, wenn man jetzt so guckt, womit hat sich das Marketing die letzten Jahre, kann man schon sagen, beschäftigt, dann war es häufig technologisch getrieben. Natürlich irgendwie aufgrund der ganzen Innovationen an der Stelle, Möglichkeiten, Effizienzdruck, Budgetdruck. Und das, was du jetzt ansprichst, ist ja eigentlich eine kulturelle Haltung, die aber auch ganz viel damit zu tun hat, sich auf etwas zu fokussieren und nicht alle Opportunitäten wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist also aus persönlichem Wahrnehmen eine riesige Falle, in die man tappen kann, dass man einfach sagt, wir wollen möglichst viel abgreifen, dann bespielen wir das noch und dazu haben wir eine Meinung und dazu haben wir eine Meinung und überall poppt man auf und dann gibt es wieder irgendwelche Trends auf Social Media und alle Marken springen drauf. Also gefühlt ist dieser, es ist ja eben kein Blue Ocean, den wir finden, sondern alle springen immer wieder in denselben Teich. Der ist nur irgendwie völlig überfischt, ist mein Gefühl. Also was ist deine Wahrnehmung auch als Markenberaterin? Haben wir zu wenig Mut zur Haltung auch im Marketing oder zur Fokussierung? Weil Haltung klingt wieder so nach Purpose, eben das meine ich gar nicht, sondern einfach nur zur Fokussierung, zu einer sehr klaren Strategie. Was sind wir und was sind wir nicht?
Total. Ich glaube, Fokus ist das Schlüsselwort unserer Zeit. Und ehrlicherweise auch eine ganz persönliche Anekdote. Ich meine, ich darf jetzt seit 5 Jahren diese Strategieberatung hier in Berlin führen. Und ehrlicherweise, letztes Jahr habe ich das in einem anderen Podcast gesagt, dass ich für mich gelernt habe, ich muss auch wieder Fokus lernen. Weil man hört so viel, du sprichst mit so vielen Leuten, denkst, ah ja, cool, das ist doch toll, das machen wir auch noch und das ist noch toll, das machen wir auch noch. Und das sind nur 5 Jahre und man guckt zurück und denkt, wow, wir haben echt ganz schön viel dazu geholt, sodass wir im letzten Jahr gesagt haben, wir feiern jetzt mal wieder 5 Jahre, wir nehmen auch mal wieder was weg. Es war eigentlich ganz gut, was wir damals definiert haben, aber man verliert das ja automatisch und ich glaube, gerade wenn man neugierig ist und schnell begeisterungsfähig ist, dann schnappt man irgendwas auf, zumindest mir geht das so, und denkt, ah, total cooler Ansatz, das muss ich jetzt sofort irgendwie integrieren. Und dann, ja, es ist irgendwann zu viel und man verliert es. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine der größten Herausforderungen ist in den ganzen Diskussionen, die dann drumherum getrieben wird, dass man halt einfach den Fokus verliert und den Mut verliert, vielleicht da auch dann seinen eigenen Weg zu halten. Und ich habe da mit einer CMO aus der Versicherungsbranche drüber gesprochen und die hat zu mir gesagt, naja, es ist ja auch echt schwierig manchmal, weil dann wird der Druck so groß und alle sagen, du musst jetzt aber was mit dem Thema Nachhaltigkeit machen. Und denkst du, das passt eigentlich gerade gar nicht. Also natürlich läuft das im Hintergrund mit, das Hygienefaktor, aber es ist jetzt gerade gar nicht unser Fokus. Und dann sich da auch so mutig hinzustellen und zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, aber wir sind gerade noch an einem anderen Thema dran. Das ist, glaube ich, so Fokus, Mut, total schwer. Und dann eben das, was ich am Anfang meinte, in der Komplexität des Begriffes. Also sich dann halt auch wieder zu überlegen, worüber reden wir eigentlich gerade? Reden wir über Unternehmensmarke? Reden wir über Produktmarke und Produktkommunikation? Reden wir über Employer Brand und irgendwie Talentekommunikation? Ich glaube, das ist halt, da schmeißen halt auch zu viele Leute immer alles in einen Topf. Und dann wird es halt irgendwie wirr und unklar und dann hat es keinen Fokus mehr und dann weiß auch gar keiner mehr richtig, wo wir eigentlich hinlaufen sollen. Und das ist, glaube ich, ja auch dieser Punkt, warum ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass Markenarbeit auch Führungsarbeit ist und warum wir auch diesen wahnsinnig strangen Titel gewählt haben. Weil das ist so eine Kombination von dem Kitzifries, der zwei Begriffe aus dem Griechischen zusammengesetzt hat. Nämlich, da muss ich tatsächlich spicken, weil ich sie mir absolut nie merken kann. Ich habe sie mir aber extra hier irgendwo kladdemäßig aufgeschrieben.
Das beruhigt mich total.
Zotikos, das heißt lebendig. Und Authentikus, das heißt echt. Und er wollte damit quasi verkörpern, dass eine Organisation echt und lebendig sein muss. Und er benutzt dann immer wieder den Begriff oder das Synonym Sauerstoff. Also eine Organisation, wo wirklich sich alle komplett entfalten können. Und sagte dann damals aber gleichzeitig, das ist ja totale Utopie. Sowas wird es nie geben. Aber die Utopie gibt Halt und Orientierung. Und ich finde, das ist genau das, was eine Unternehmensmarke schaffen muss. Und deswegen auch dieser Begriff, nämlich etwas zu beschreiben, was eine Ambition hat, natürlich trotzdem in einer gewissen Relation, dass man es auch erreichen kann und damit halt Halt und Orientierung zu geben, um diesen Fokus zu schaffen. Und dann wissen ja auch alle Mitarbeitenden total, das ist der Rahmen und in dem Rahmen kann ich mich frei bewegen, so ein bisschen so eine holokratische Diktatur im Sinne von, das ist meine Spielwiese, aber hier sind auch meine Grenzen. Und ich glaube, das muss halt Marke schaffen. Und das hat sie aber in den letzten Jahren einfach nicht mehr geschafft, weil sie dann ganz schnell nur auf Trends aufgesprungen ist.
Dass du also den Satz oder den Blick darauf, ne, Utopie gibt Halt und Orientierung, finde ich total schön, weil es schon sehr klar sagt, eine Marke beschreibt ja nicht, wie soll ich sagen, ein Stück weit den langweiligen Ist-Zustand, sondern immer ja auch, so sind ja auch wirklich große Marken entstanden, in denen man es geschafft hat, dass die Zielgruppe dazugehören wollte, sich mit gewissen Codes identifiziert hat und am Ende immer danach gestrebt hat, dazuzugehören. Und es auch, wie du gesagt hast, Rolex, Mercedes-Benz, all das waren ja immer so Beispiele, wo man gesagt hat, genau, das kann ich schaffen oder dazu kann ich gehören. Und es ist ein Stückchen besser als das, was ich erlebe. Deswegen war häufig Kommunikation auch ein Stückchen mehr als das, was man tagtäglich lebt. Werbung hat ja ganz selten den langweiligen Alltag abgebildet. Was ich mich jetzt frage, nehmen wir mal ruhig ein Agenturbeispiel, ne? Weil du eben die Unterscheidung Unternehmensmarke, Angebots- und Produktmarke und Employer Brand genannt hast. Wenn wir jetzt beispielhaft eben, ich habe die Agentur KNSK, das ist die Unternehmensmarke, ich habe die Brand, Angebotsmarke KNSK und die Employer Brand. Ich persönlich unterscheide daran nicht und ich weiß, daran scheiden sich auch immer wieder die Geister. Ne? Gibt es überhaupt eine Arbeitgebermarke oder ist das nicht einfach die Marke? Weil sie am Ende unterscheiden sich die Ebenen nur über die Botschaften und die Zielgruppenansprache. Aber der Kern muss doch für alle gleich sein. Oder welches Verständnis habt ihr bei Sasserat Now?
Genau dein Verständnis auch. Also die Unternehmensmarke ist natürlich das Ausschlaggebende. Das ist die Seele der Organisation oder eben weil wir es so gerne mögen, das Wort der Einzigartigkeit, dass das die Organisation wirklich einzigartig macht. Und was auch immer, und deswegen ja bei uns auch dieses Now, natürlich auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, ein Ziel hat, also die Zukunft beschreibt und gleichzeitig ja aber auch also die Herkunft. Das ist irgendwie so dieses Bindeglied, das ist auch im Jetzt funktioniert, aus Herkunft und Zukunft. Und das war ja auch so ein bisschen, warum ich mich dann total gefreut habe, als ich die Möglichkeit bekommen habe, das hier selber zu machen. Weil meine Beobachtung oft war, dass die Leute immer irgendwo reingekommen sind und gesagt haben, ich bin kurz jetzt mal salopp, alles scheiße, alles anders. Ich glaube, das ist schon mal ein Grundfehler, dieses alles scheiße, jetzt alles neu. Weil man kann ja sich erstmal, ich komme aus der Psychologie, damit auseinandersetzen, was ist denn vielleicht alles gut gelaufen in der Herkunft, weil sonst wäre man ja als Marke gar nicht da, wo man ist. Und das vielleicht auch mal schätzen. Also oder wertschätzen vielmehr, dieses Evolution anstatt Revolution und gleichzeitig aber etwas schaffen, was offen für die Zukunft ist. Und ich finde, das muss halt die Unternehmensmarke im Jetzt schaffen, dieses Bindeglied. Jetzt ist natürlich bei Kank, ist bei euch nochmal was anderes, weil es immer in Anführungsstrichen ja auch die gleiche Absendermarke ist. Mhm. Es gibt ja so House of Brands, nehmen wir mal Beiersdorf, da gibt es natürlich Unterschiede in den einzelnen Produktmarken. Also ja, im Kern werden die sicherlich alle etwas Gemeinsames haben, nämlich die Unternehmensmarke, was sie vorantreiben wollen. Aber sie haben bestimmt in ihren strategischen Ausrichtungen ja unterschiedliche Dinge. Und dafür gibt es ja auch, wenn wir über Markenarchitektur sprechen, wir nutzen da 6 klassische Modelle, da streiten sich ja auch die Geister. Ich finde auch da Komplexität reduzieren, lieber 6 und einfach. Aber dass du ganz nah an der Unternehmensmarke bist oder halt komplett unabhängig. Ne? Das sind ja Vor- und Nachteile. Wenn du alle Marken gleich hast, dann hast du super viele Synergieinfekte. Aber du kannst ja auch negative Spillover-Effekte haben. Also hat jetzt irgendeine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei euch eine schlechte Erfahrung, kann das vielleicht eine andere Art der Spillover-Effekte haben, als wenn es ganz anders heißt. Das ist jetzt ein doofes Beispiel natürlich bei euch. Ja, aber dann, da gibt es halt Vor- und Nachteile und dafür muss man sich entscheiden. Aber im Kern muss es ja etwas geben, was alles in diesem Ökosystem zusammenhält.
Sag mal, du hast vorhin die Einzigartigkeit angesprochen. Jetzt bewegen wir uns ja im Bereich Zukunft der Agenturen. Auf dem Agenturmarkt gibt es auch diverse Marken. Was man ja immer zurückgespiegelt bekommt, ist, das Problem ist, und daraus resultiert auch in gewisser Weise die Preisschlacht in der Branche, es gibt ein Überangebot und das kannst du eigentlich nur lösen, indem du es schaffst, dich stärker zu differenzieren. Über eine Positionierung, über ein Angebot, eine Spezialexpertise, was auch immer. Mal deinen Blick so von der Seitenlinie auf die Branche, wie viel Einzigartigkeit begegnet dir eigentlich oder was würdest du dir für die Branche etwas stärker wünschen?
Na, das war ja ehrlicherweise ausschlaggebend für diese Studie, dass ein bisschen böse Beobachtung war, dass ich das Gefühl hatte, es gibt ja überhaupt gar keine Einzigartigkeit mehr, es sieht alles gleich aus. Und dann habe ich irgendwie so ein fieses Beispiel gefunden bei Instagram. Und das ist ja auch klar, weil ich meine, da sind wir jetzt bei künstlicher Intelligenz. Wenn die dann irgendwie immer sagt, Mädchen mit Hut klickt gut und alle Marken nutzen irgendwie Mädchen mit Hut, die aufs Meer blickt, um es jetzt mal wirklich ganz banal runterzubrechen, dann verliert es ja total an Einzigartigkeit. Und ja, das war so ein bisschen der Grundtenor oder der Grundgedanke zu sagen, können wir da uns nicht mit auseinandersetzen, was passiert da? Und dazu dann ja auch die ganze Diskussion der Logo-Visualisierung, die immer ähnlicher wurden. Ich meine, jetzt irgendwie Burberry, die ja wieder zurückgesprungen sind zu ihrem alten Logo, um genau die Gegenbewegung zu machen. Also all dieses Thema der, ich sag mal, dieses Einheitsbrei war tatsächlich meine Beobachtung und ich fand es sehr schade und dachte, okay, woran liegt denn das, dass es jetzt alles so ähnlich und gleich wird und so wenig Differenzierung gibt? Und ich bin irgendwie absolut kein Freund von Gleichheit, sondern eher für Gerechtigkeit und Einzigartigkeit, auch in Führung in allen Aspekten. Und das hat mich irgendwie getriggert, dass wir irgendwie versuchen, so wenig anzuecken wie möglich, was ja auch klar ist in manchen Diskussionen, weil es dann irgendwie politisch schnell schwierig ist, weil man schnell irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das jetzt tue, dann passiert wieder das. Aber so ein bisschen mehr Konflikt, Auseinandersetzung, Reibung wäre, glaube ich, ganz gesund für uns und auch für die ganze Gesellschaft, also gar nicht nur für die Branche, ehrlicherweise.
Ja, wahrscheinlich ist das so, ne? Wenn um dich herum gefühlt die Welt tobt, der Einkauf, das Controlling fordern irgendwie gewisse KPIs und andersrum auch Budgetreduzierung. Und dann ist so die Frage, du machst eh schon wahnsinnig viel Stakeholder-Management als Marketingverantwortlicher. Also wie viel Reibung hältst du auch aus in einer ohnehin unsicheren Welt? Aber wie du sagst, ne, eigentlich müsste man auch sagen, antizyklisch, je schwieriger, desto mehr Haltungen, desto mehr dagegen und desto mehr Position beziehen, damit du herausstichst, ne? Weil es gibt so einen schönen Satz, du hast viel zu wenig Budget, um langweilig zu sein. Und das stimmt. Also je weniger Budget, desto mehr musst du eigentlich durch Einzigartigkeit herausstechen und den Mut dafür auch wieder fassen.
Aber ich glaube, dass auch wir aus unserer Branche, also damit meine ich jetzt egal ob Agentur oder Strategieberatung, uns da in die eigene Nase fassen müssen, weil ich glaube, auch wir den in Anführungsstrichen Fehler begangen haben, was man ja irgendwo auch verstehen kann. Wir beide führen eine Organisation. Aber dass man dann gesagt hat, okay, ist irgendwie wenig Budget, das nehme ich mit, aber nicht in der kompletten Ernsthaftigkeit. Da ich glaube, wir müssen dann auch eher sagen, nee, jetzt macht das gar keinen Sinn, dann lasst es doch einfach so laufen und oder sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eigentlich nicht das, was wir uns erhofft haben, aber wir glauben so stark an die Marke, das ist jetzt ein Invest von uns in euch, aber wir machen es richtig gemeinsam und dann auch da sein. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren irgendwie auch was schiefgelaufen, weil auch wir, und da meine ich jetzt mal die ganze Branche, nicht in voller Ernsthaftigkeit mehr und in voller Positivität dabei war.
Ja, ist ein super Punkt. Ich glaube auch, also am Ende leben ja Agenturen und auch der wahrgenommene Wert von Agenturen davon, dass du ein wirklich guter Ratgeber bist. Und wenn du natürlich jedes Projekt ganz, ganz dringend brauchst, dann sagst du nie nein. Dann gibst du nie mal den Rat, es zu unterlassen, es anders zu machen, es vielleicht zu parken und im Herbst wieder aufzugreifen, weil du das Geld brauchst. Das ist ja unternehmerisch total nachvollziehbar, wird dir aber wahrscheinlich immer nur kurzfristig helfen und nicht langfristig zu dem Standing führen, dass wir uns ja alle zutiefst herbeisehnen oder uns wünschen, dass es wiederkehrt. Ich glaube schon auch, dass es ein bisschen aus dem fehlenden Selbstbewusstsein der Agenturen oder Dienstleister insgesamt in der Marketingbranche kommt. Und meine Frage der Einzigartigkeit vorhin, du hast ja direkt aufs Marketing bezogen, war ein Stück weit auch auf die Player selbst in unserer Branche, ne? Also wie viel Einzigartigkeit sieht man heute noch bei Agenturen? Also ich finde das
so
total.
Viel. Wir
ja, das wäre interessant, weil ich weiß nicht, du hast ja häufig mit Agenturen in wahrscheinlich Kollaborationssituationen zu tun oder zumindest ihr arbeitet dann auf ähnlichen Unternehmen. Was ist also deine Wahrnehmung?
Also beantworte ich es mal so. Wir feiern sehr, dass wir noch unabhängig sind und werden auch immer unabhängig bleiben, weil ich glaube, das ist fundamental wichtig für Einzigartigkeit. Jetzt muss man sich ja nicht besonders mit unserem Markt auskennen, sondern nur an diese Geskribbel da von Anfang Dezember denken, wer jetzt wo, wie und keine Ahnung. Also die Großen wie WPP, Omnicom und so weiter und so fort. Ich frage mich, wie soll denn da Einzigartigkeit weiterhin bestehen bleiben, wenn es am Ende mit dieses drei große Netzwerke sind, die eigentlich alles dominieren und am Ende ja auch dann dafür sorgen, dass es solche Strukturen und Prozesse gibt, dass ja auch die Frage ist, wie viel Kreativität und Einzigartigkeit kann da noch jeder und jede in der Organisation wirklich entfalten? Also insofern würde ich sagen, es ist schon eher gerade eine Bewegung dahin, dass die Branche die Einzigartigkeit verliert, was ich super schade finde. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch nur eine Momentaufnahme ist. Und ich bin mir total sicher, dass jetzt alle einmal kurz aufgeschrien haben und die ganzen anderen werden auch wieder aufploppen. Und es wird einfach 2-3 Jahre dauern und dann haben wir wieder ganz viele unabhängige, einzigartige Agenturen. Also ich schaue da ganz positiv drauf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Lauf der Dinge, dass in regelmäßigen Abständen das immer mal wieder durchgeschüttelt werden muss und vielleicht auch in neuen Konstellationen neue Agenturen entstehen müssen, um wieder neue Ideen für die neue Zielgruppen oder die jüngeren Zielgruppen irgendwie cool pointiert darzustellen. Vielleicht brauchst du das sogar.
Es hat auch, ich habe mit Benjamin Minak ja Anfang des Jahres gesprochen, ich glaube Ende des letzten Jahres, und der sagte auch, das sind typische Wellenbewegungen, also das ist, was wir erleben, ist nichts Ungewöhnliches, sondern alle paar Jahre gibt es eine starke Konsolidierungstendenz und danach gibt es die Pendelbewegung hin wieder zu mehr Neugründungen, Unabhängigkeit und so weiter. Das passiert zwangsläufig, und wenn die wieder so groß sind, dass sie sich irgendwann verkaufen können oder wollen, passiert wieder eine Konsolidierungswelle. Was ich interessant finde, wenn du jetzt bei deinen Kunden bist aus der Rolle der Markenberatung, was denkst du, wären Felder, wo Agenturen wirklich dringend gebraucht würden, wo aber entweder der Kunde es noch nicht beauftragt hat oder die Agenturen selbst dieses Feld gar nicht so intensiv beackern, sage ich mal? Wo ist der Need am größten?
aus meinem ganz individuellen Erleben der letzten zwei Jahre, finde ich, gibt es eigentlich so zwei Bereiche, was ich total strange finde, dass die Leute eher erstmal auf uns kommen als auf eine klassische Agentur. Das ist einmal das ganze Thema Standortmarketing, so betiteln die das, also Regionen im Kern in der Marke zu definieren. Ich finde, A, macht das super viel Spaß, weil du natürlich total viele Stakeholder involviert hast, was es irgendwie komplex macht. Und ich finde, irgendwie so Komplexität zu reduzieren, daran habe ich Freude. Und gleichzeitig die Leute natürlich auch kulturell total für das brennen, wo sie da leben. Und es halt auch immer wieder unterschiedliche Kulturen sind. Spannend finde ich da, dass die oft gar kein, in Anführungsstrichen, Marketingbudget einplanen. Sondern die haben dann eine coole Idee und dann machen sie es selber. Und dann denke ich so, wir haben jetzt da gerade so einen Fall, wo ich denke, oh, das ist eigentlich so genial. Warum machen wir daraus jetzt nicht mal was, dass die Welt das auch hört? Also jetzt will ich gar nicht deren Social-Media-Kompetenz abschreiten, aber ich glaube, wären da Profis am Werk, hätte das eine ganz andere Strahlkraft. Das fände ich irgendwie ein spannendes Feld, weil man das auch gemeinsam in dieser Konstellation im Ökosystem viel stärker angehen kann, weil die auch natürlich teilweise jetzt, ich glaube, gar nicht richtig wissen, was alles möglich ist. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern da kann man, glaube ich, total viel bewegen. Und das andere ist in öffentlichen Einrichtungen Employer Branding. Das tatsächlich kommen die auch auf uns zu. Also hätte ich nie gedacht, dass das so ein großes Thema wird. Aber setzen dann auch intern um. Und das finde ich irgendwie oft auch schade, weil ich glaube, auch da könnte man gemeinsam viel mehr bewegen. Ich meine, das sind wahnsinnig elementar wichtige Funktionen, die brauchen wir alle, damit wir überhaupt jeden Tag leben können, dass die Stadt morgens leuchtet, dass sie abends wieder schlafen. Also es ist alles so Funktionen, wenn man sich da erstmal reinfuchst, dass man so denkt, klar, wie wichtig sind diese Menschen? Also sind tolle Projekte, aber lustigerweise habe ich das Gefühl, da kann man, glaube ich, noch stärker in der Kombination auftreten und auch stärker in der Kommunikation noch was machen, weil es dann immer dieses, ja, wir machen das in-house, und ich meine, das sind natürlich, hätten das, glaube ich, vorhin oder im Vorgespräch besprochen, weiß ich ehrlicherweise gerade gar nicht mehr. Das Problem haben wir natürlich nicht, sondern diese ganze KI-Diskussion und so weiter und so fort macht ja unser Geschäft eigentlich nur noch wichtiger. Nämlich zu sagen, man braucht erstmal eine klare Strategie. Wie ihr das dann umsetzt, ist mir ja per se erstmal egal. Also macht es meinetwegen mit ChatGPT oder macht es mit eurer Werkstudentin oder eurem Werkstudenten. Ich würde natürlich dafür plädieren, dass wir es gemeinsam mit irgendwie einem Partner oder einer Agentur machen, weil dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Sichtbarkeit und Reichweite, wo wir überall mitgewirkt haben. Aber ja, genau, also ich glaube, es sind die, die für sich verstanden haben, dass ihnen die neuen technologischen Möglichkeiten jetzt helfen, Kommunikation zu machen, die aber noch keine Strategie haben.
Sag mal, wie oft nutzt ihr, weil du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, irgendwie brauche ich würde auch gerne mal einen KI-Rant machen. Wie stark nutzt ihr KI in eurer markenstrategischen Arbeit? Also kann KI dabei helfen, Einzigartigkeit zu kreieren?
Haha. Um Gottes Willen, nein. wir hatten Ende des Jahres eine erste KI-Schule, wo ich mich tatsächlich lange gegen gewehrt habe, weil ich finde, wir sollten das so wenig wie möglich nutzen, was natürlich nicht ganz stimmt. Am Ende des Tages müssen wir auch irgendwie effizient sein. Und ich weiß schon, dass es bei Rechtschreibung, bei all diesem, was so Prozessoptimierungsgedöns ist, was einen tollen Mehrwert hat, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass es uns bei Einzigartigkeit überhaupt nicht helfen kann. Ich glaube dann nochmal, wenn die Leute das da reinhauen und mir irgendwelche Überschriften geben, man liest es auch immer ein bisschen das liebt, was wir tun, nämlich mit Marken, mit
ja, die Seele ist irgendwie, ja.
Das ist nicht mehr menschlich. Also ja. mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Und ich glaube, dass die Gefahr natürlich in dieser Leidenschaft, die dann die es dann nicht mehr gibt, dann, das ist die Diskussion von vorhin, dann haben wir auch keine Identifikation mehr, weil wir gar nicht das rausarbeiten, wofür es eigentlich zählen soll. Und ich glaube auch, deswegen habe ich gerade diese KI-Schule thematisiert, das habe ich auch den Leuten bei uns gesagt, wir sind eine relativ junge Organisation, daraus mache ich keinen Hehl. Wie will man denn noch lernen? Also ich merke das bei mir selber, wenn ich faul bin und dann irgendwie einfach nur sage, übersetzt mir die E-Mail ins Englische. Und dann sollst du plötzlich wieder Englisch sprechen, denkst dir, oh Anna, du warst so doof die letzten drei Wochen, du hättest einfach jede E-Mail auf Englisch schreiben können, es wäre dir viel einfacher gefallen, jetzt wieder im Kopf so zu switchen. Wir sind alle der Sprache mächtig, aber dann lässt man so eine Maschine denken und dann denke ich mir, oh, jetzt weiß ich gerade selber gar nicht, welches Wort ich nutzen will, weil ich es gar nicht mehr gelesen habe, so ungefähr, was die mir da übersetzt hat. Mhm. Und ich frage mich halt wirklich, was wollen wir denn machen, wenn jetzt gerade alle dahin tendieren, naja, wir brauchen keine Junioren bei Recherche und so, kann eine KI. Ich glaube auch eine Recherche, ich sehe das auch alles ein bisschen differenzierter, aber wo sollen wir denn dann Senioren finden? Also ich meine, sollen die alle vom Himmel fallen? Wenn die jetzt, also das, irgendwie fehlt da ja was in der Logik, wenn es keiner mehr lernt. Und ich glaube, wir machen uns damit selber obsolet. Also deswegen finde ich, wir müssten so wenig wie möglich damit arbeiten und uns natürlich nicht in der Effizienz, also es gibt Dinge, da können wir es nicht wegdenken und ich will mich auch nicht weigern. Und wir müssen auch ganz klar natürlich da wissen, was da irgendwie gerade abgeht im Markt. Und ich glaube, gerade auch wenn wir über Markenführung sprechen, ist das elementar wichtig. Ich habe nur das Gefühl, wir verstehen schon wieder alle falsch. Also so auch dieses Thema letztes Jahr mit Enshittification von Unshittification. Ich glaube, es ist nicht damit getan, dass wir jetzt die Customer Journey ein bisschen Enshittification, weil das ist halt wieder so in diesem Marketing gedacht, sondern mal Enshittification, was wir können, die Kreativität, dieses Menschliche, das Empathische und das feiern und vielleicht auch die Maschine weniger nutzen, weil wenn wir sie nicht alle so dumm so viel genutzt hätten, dann wäre sie vielleicht auch noch gar nicht in der Größe da. Also wir haben uns das ja ein bisschen selbst gebaut, dieses Problem.
Fasziniert natürlich von den Möglichkeiten, aber ich habe gerade mal wieder ein Buch zur Hand genommen, was ich immer mal wieder gerne lese, Konzentriert arbeiten heißt das. Mhm. Und da haben mehrere Forscher auch ihre Forschungsergebnisse preisgegeben und unter anderem hat es halt damit zu tun, wie sehr können wir noch Deep Work leben und wie sehr können wir uns auf Themen konzentrieren und einlassen. Und da war eben auch die These, dass es schon darum geht, sich intellektuell mal intensiv über mehrere Stunden mit einem Thema auseinanderzusetzen. Würden wir jetzt alle mal selbstkritisch auf uns und unseren Arbeitsalltag schauen, wie oft, an welchen Stellen tun wir das überhaupt noch? Ne? Und das Buch hat ein ganz paar spannende Tipps, irgendwie, was man so machen kann, um wieder Fokus ins Arbeiten zurückzubringen. Und ich selber habe auch gemerkt, dass natürlich der Einsatz aller möglichen KI-Tools dazu führt, dass wir noch weniger Fokus haben, weil jederzeit alles griffbereit, alles möglich, kannst alles reinschmeißen und so. Das lässt dich ja noch oberflächlicher über alle Themen draufspringen und tatsächlich bilden sich auch die Synapsen zurück. Wie du schon gesagt hast, man kann plötzlich selber gar nicht mehr Englisch formulieren, weil der Muskel nicht trainiert ist. Aber sag mal, Anna, mit Blick auf Markenführung nochmal, weil du als Markenexpertin da ja auch viele wichtige Einblicke in Organisationen hast. Du hast gesagt, Markenführung ist auch ganz viel Leadership. Ist diese Frage von CMOs, wie gehen wir jetzt mit KI um? Landet das häufig bei euch?
Müsste ich differenzierter betrachten. Also seit Anfang Q1, ja, weil wir uns einen Experten an Bord geholt haben. Weil wir schon, und lustigerweise, wir haben immer montags morgens unser 4K-Meeting von Jakobi inspiriert. Wir sprechen über Kunde, Kultur, Kraft und Kohle, also jeder einzeln, und stellen dann immer ein Thema vor. Und ich habe das heute Morgen in einer kleinen Präsentation im Team präsentiert. Wir können uns natürlich nicht davon freimachen, dass, ich habe so eine Zahl, irgendwie 73% der deutschen Konsumenten und Konsumentinnen, bevor sie einen Kauf tätigt, schaut erstmal in einem KI-Chatbot. Also man nutzt das einfach. Und das ist ja, wir können es nicht aus unserem Alltag wegdenken. Und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass immer mehr CMOs, du hast es gerade gesagt, sich damit auseinandersetzen. Und das war für uns so ein bisschen dann der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, aber all diese tollen Effizienzzahlen waren irgendwie so kurzfristig. Was heißt denn das eigentlich langfristig? Und haben uns, lange Rede, kurzer Sinn, einen Experten an Bord geholt, nämlich Andreas Neef. Der war lange bei L'Oréal. Und der baut bei uns so ein bisschen technologiebasiert die Strecke zum Kunden auf. Also ein bisschen überspitzt formuliert, das ist natürlich nicht Media Planning im eigentlichen Sinne, aber wenn wir markenstrategisch das haben und ihr würdet die Kampagne machen, wie kriegen wir die denn jetzt im digitalen Raum bestmöglich effizient an die Leute draußen ausgestrahlt oder ausgespielt und wie können wir das auch 24/7 messen und welche Markeneffekte gibt es da eigentlich dann im Hintergrund laufen, weil das natürlich, das ist ja super durch die Maschinen, das kannst du ja wirklich rund um die Uhr messen und dir dann auch in diesen Wirkzusammenhängen anschauen, was hat eigentlich wie welchen Impact. Seitdem landen diese Fragen natürlich schon öfter bei uns, aber ehrlicherweise natürlich stark über Andreas. Wenn wir die Scheibe mal kurz abschneiden und zu unserem Chor zurückgehen, dann landet die Frage tatsächlich noch nicht bei uns. auch erstaunlicherweise, liegt aber, glaube ich, daran, dass, wenn wir uns wieder an die Ebenen zurückerinnern, wir stark aus der Unternehmensmarke kommen. Das sind oft CEOs, die sind nicht oder vielleicht auch erschreckenderweise nicht dann so in die Umsetzung involviert, dass es denen wirklich darum geht, was macht uns als Organisation einzigartig. Und sobald es dann ja in der Umsetzung landet, sind wir, wenn es nicht mit einem unserer Partneragenturen ist, raus tatsächlich. Mhm. Dann kriegen wir die Frage so nicht richtig mit.
Weil du hast eben ein spannendes Feld touchiert, nämlich das des Impacts. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeiten von KI in der Frage der Messbarkeit, der Bedeutung, der Relevanz, der Wirkung dessen, was wir tun als Marke, wie wir positioniert sind und wie wir kommunizieren, dafür einsetzen würden, dann wäre das ja ein maximal sinnvolles Feld, weil, wie du schon richtigerweise gesagt hast, unfassbar viele Daten, Realtime-Anpassung und all diese Dinge, die eine KI uns ja so viel besser abnehmen kann und ja heute auch schon tut. Und trotzdem finde ich immer noch, dass unsere Branche gut daran tun würde, etwas zu entwickeln, was Impact noch besser messen kann, als wir das irgendwie immer so, weiß ich nicht.
Genau, weil es sind ja so
dilettantisch ein bisschen tun. Ja.
Ja, weil auch das misst natürlich oft kurzfristig. Ist da jetzt ein Klick drauf? Ist da jetzt ein Abverkauf drauf? All diese Dinge müssen ja in den seltenen Fällen, haben wir gerade auch eine Diskussion bei einem Kunden, wo wir einen Launch begleitet haben. Was heißt denn das jetzt eigentlich langfristig für die Markenbekanntheit, für die Markenliebe? Keine Ahnung, das ist ja dann, da könntest du natürlich coole Dashboards bauen. Wenn ich ganz ehrlich bin, meine Erfahrung jetzt auch in dem, seit dem letzten Quartal, ich hätte gedacht, dass da eine viel größere Offenheit für ist. Die Leute wollen dann eher doch entweder bei ihrem klassischen Dashboard bleiben oder bei den Zahlen. Und was uns KI eigentlich ermöglichen würde und was wir wie, wo messen können, auch welche Effekte das tatsächlich hat auf zum Beispiel Dachmarke oder Produktmarke, wo es Synergieeffekte gibt. Irgendwie das Gefühl, da sind die Leute noch nicht bereit. Entweder haben sie auch Angst vor den wahrhaftigen Zahlen dann langfristig, aber da scheint es noch nicht so richtig angekommen zu sein. Ich glaube, das ist ja auch ein Problem. Ist wahrscheinlich auch klar, wir sind alle gute Redner oder Rednerinnen in unserer Branche. Wir sprechen halt auch viel über das Thema. Und ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so bei den Kunden überall schon 100% gelebt wird, geschweige denn angenommen wird. Also so ein Zitat vielleicht als Anekdote aus dem Interview. Das waren ja wirklich top, top, top C-Level-Menschen. Und da habe ich gefragt, ja, welche Rolle spielt denn eigentlich KI im Alltag oder auf Marke? Und da hat er mich angeguckt und meinte, das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, also im Status quo gar nichts, aber kann ich ja mal in Zukunft drüber nachdenken. Dann dachte ich, ja krass, vielleicht sind wir auch einfach alle schon viel weiter und in der Realität ist es nicht so oder Marke ist so unwichtig, dass er sich gedacht hat, darüber muss er noch nicht nachdenken. Aber das ist ja scheinbar die Realität in den Organisationen.
Interessant. Aber gut, die Organisationen, die CMOs haben, wenn man es jetzt so vom CMO-Barometer und ähnlichen Umfragen sieht, ne, dann rangiert ja schon das Thema KI als ein sehr zentrales Handlungsfeld immer sehr, sehr, sehr weit oben sozusagen in den Themen, die angegangen werden müssen. Aber das kann natürlich dann wieder aus Sicht der CMOs anders beschrieben werden, ne? Glaube ich auch.
Ja, oder vielleicht sehen sie es alle, als dass sie es angehen wollen. Und in der Realität ist es gar nicht so. Also manchmal, am liebsten würde ich mal Mäuschen spielen, wie viel KI da wirklich schon stattfindet. Weil das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du angibst in so einem Barometer, ja, finde ich relevant, setze ich mich mit auseinander. Und ob es dann wirklich schon so in der Organisation 100% gelebt wird, keine Ahnung. Das ist jetzt Guessing, aber manchmal, glaube ich, ist da vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit hinter.
Sag mal nochmal mit Blick sozusagen, um den Kreis vom Beginn zu schließen. Wir haben gesagt, irgendwie Marken müssen wieder interessanter werden. Du hast über den Community-Gedanken und dieses Zugehörigkeitsgefühl und die Utopie gesprochen. Was würdest du sagen, vielleicht auch mit Blick auf die Marketingverantwortlichen? Also welche, keine Ahnung, 3 bis 5, wie viel auch immer dir einfallen, wo du sagst, das sind die aus meiner Sicht wichtigsten. Worauf sollten Marketingverantwortliche heute wirklich Wert legen, ihren Fokus legen? Was wären aus deiner Sicht zentrale Handlungsfelder, um eine starke Marke nicht nur zu entwickeln, sondern wenn sie schon da ist, auch zu führen und in die Zukunft zu führen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns in dem Verständnis der Bedeutung der Marke klar sind. Also dass Marke keine Marketingfunktion ist, sondern wirklich die Seele der Organisation, die Identität. Und eigentlich ist Marke ja nur das Vehikel, das Steuerungstool, um diese Identität greifbar zu machen, weil man darüber Geschichten erzählen kann. Also ich glaube, wenn man dieses Verständnis hätte oder alle haben, dann wäre das schon mal eine ganz gute Basis. Ich glaube, das Zweite ist dann, dass man dieses Verständnis halt in so fokussiert definiert, dass man damit arbeiten kann. Also wir machen das ja mit unserer Brand Identity Plattform. Da gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Was ich daran mag, ist, dass wir sagen, es gibt drei Leistungen, aber wirklich nur drei Dinge. Was kannst du als Marke? Und auf der anderen Seite drei Dinge, wie bist du? Also drei Leistungen, drei Werte. Und in der Mitte ist die Markenidee, also die Identität, die Seele, das, was die Antwort darauf gibt, wenn man dich fragt, was macht euch eigentlich einzigartig? Und idealerweise können das auch alle zu jeder Uhrzeit immer wieder wiedergeben. Das ist noch nicht der Claim, ne? Sondern für den Claim bräuchten wir dann ja Agenturen, die diese Idee übersetzen in den Claim. Und dann geht es drumherum, die Manifestation, dass das, wenn du die Augen schließt, was, keine Ahnung, Facebook, auch wenn es Meta ist, aber blau, Daumen hoch, Mark Zuckerberg, alles, was uns in die Augen kommt, Karl Lagerfeld, auch wenn er nicht mehr lebt, der sitzt ja automatisch hier. Und das ist dann so mein zweieinhalbster Rat. Ich glaube, bei diesen Manifestationen, früher haben wir die immer, ich sag mal, sehr planlos uns einfach überlegt, was könnte das sein? Logo, Farbe, keine Ahnung, ein Event, ein Award. Mittlerweile denken wir, deswegen habe ich mich so über dein Newsletter gefreut, letzte Woche war das, glaube ich, zum Anfang des Jahres, in zwei Hälften. Also was können wir an echten Manifestationen machen und was können wir an Manifestationen in dieser technologiegetriebenen /KI-Welt machen. Weil ich glaube, das eine hängt das mit dem anderen zusammen.
Top of Mind wird zu Top of Machine, ne? Und dass eigentlich die Beidhändigkeit in Zukunft.
Genau, dass man halt in beiden Dingen stattfinden muss. Also ich glaube, man braucht ein Verständnis, was Marke ist. Man braucht ein Modell, das Fokus gewährleistet. Und am Ende, glaube ich, braucht man halt das, was wir ganz am Anfang hatten, Haltung, Mut, auch Durchhaltevermögen. Also nicht immer dieses schnelle Aufgeben, sondern halt langfristig an etwas glauben und auch nicht sofort eine Performance erwarten. Ja, aber dann muss es so und so sein. Ja, aber so funktioniert es nicht. Und ich meine, das ist ja nochmal sehr viel schwieriger als früher, wo du irgendwie nur One-Way-Kommunikation hattest. Da konntest du irgendwas sagen, dann hast du das 700 Mal rausgespielt und dann über die Konditionierung hatte das jeder in seinem Kopf oder jede deutschlandweit. Das geht ja so nicht mehr. Das heißt, ich glaube, wir brauchen Durchhaltevermögen. Und nicht immer dieses sofort aufgeben und dann, ja, jetzt müssen wir wieder alles neu machen. Ich so denke, oh Gott, egal in welchem Bereich, ob es Führung ist, ob es Markenführung ist, warum müssen wir denn immer alles neu machen?
Ich glaube, das ist auch die große Chance für Markenführung, für überhaupt irgendwie auch den Wert von Marken, künftig wieder stärker in langfristigen Markenplattformen zu denken. Also sich wirklich einem zentralen Gedanken, einer Idee verpflichten. Und die wirklich, also nicht denken, uns ist jetzt langweilig, wir haben es oft genug gehört, wir erfinden was Neues, wir machen ein paar Workshops. Das ist ja auch, da muss man jetzt mal ehrlich sagen, da sind Agenturen auch mit dran schuld. Ne, weil du natürlich jedes Mal wieder irgendwas Neues ausprobieren willst, aber dass du dir, trotzdem du natürlich viele gute Dinge machst, egal auf welchen Plattformen, dieser Idee treu bleibst, auch mal bei einem Agenturwechsel, dass nicht immer gleich das zentrale Fundament gepitcht wird. Das ist ja eh erstaunlich, dass jedes Mal wieder eine zentrale markenstrategische Frage im Fokus steht, sondern einfach mal zu sagen, hey, das war gut, was da passiert ist und dieser Plattform bleiben wir jetzt treu. Aber meine Erfahrung ist, bei fast jedem Pitch wird die Marke nochmal indirekt in Frage gestellt.
Total, aber ich glaube, dass das Fluch und Segen zugleich unserer Branche ist, weil wir sind natürlich alle Menschen, die irgendwo nach Anerkennung streben. Da nehme ich mich auch gar nicht aus. Das heißt, ich glaube, es ist ganz klar, du willst irgendwo reinkommen und du willst es selber machen. Aber ich glaube, dieses Selbstverständnis müssen wir halt ablegen. Wir können nicht immer sagen, nee, aber wir arbeiten nicht, wenn wir die Basis nicht gemacht haben.
Und ja, ich glaube, wir müssen uns in den Dienst der Marke stellen und uns genau, da vielleicht da irgendwie weniger selbstverliebt geben an der Stelle.
Und ich finde ja sogar auch, wenn es langweilig ist, weißt du, meinetwegen ändert den Claim, aber doch nicht immer die Markenidee. Deswegen habe ich vorhin nochmal gesagt, das ist halt nicht gleich Claim. Also man kann ja ganz viel ändern, wenn man bei der Idee bleibt. Das wäre, glaube ich, schon sowas. Und weil du das gerade lustigerweise gesagt hast, Plattform, ich glaube, das wäre auch nochmal was, wo wir uns vielleicht auch als Branche zusammentun müssen. Ich weiß es nicht, das kleine Einmaleins rausbringen. Wir benutzen halt auch alle unterschiedliche Begriffe,
ja, das stimmt,
um das Gleiche zu meinen. Das macht es natürlich Narrativ, auch nicht gerade weniger.
Idee. Ja. Wir können ja mal sammeln, was uns alles einfallen würde dazu.
Weniger komplex. Also
hast du recht, das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich, weil es einfach im Vertrieb so super funktioniert. Man bringt ein neues Buzzword auf und schon denken alle, ja genau, muss ich haben. Und jeder versteht was anderes darunter. Das ist ein super Punkt von dir. Anna, ich finde, das waren nochmal jetzt auch zum Schluss wirklich super greifbare Punkte. Ich wünsche mir mehr davon und lass uns doch einfach gemeinsam dafür fighten, dass wir das selber auch in den Alltag der Markenführung bringen.
Ja, hat sehr Spaß gerne. Gemacht.
Danke.
Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.